HR2 Kultur ist heute zu Gast im Freien Deutschen Hochstift Frankfurt, wo die Fachtagung des ASCII stattfindet. ASCII, das ist der Arbeitskreis Selbstständiger Kulturinstitute, ein 1967 gegründeter Verbund, in dem derzeit 38 selbstständige Kultur- und Forschungsinstitute zusammengeschlossen sind. Institute, die im besonderen Maße Kultur, Qualität, Vielfalt in Deutschland repräsentieren, und das Freie Deutsche Hochstift gehört da natürlich auch dazu. Bei Ihrer Fachtagung beschäftigen sich die Menschen, die in Museen, Stiftungen und anderen Kultureinrichtungen arbeiten, mit einem Thema, das gerade sehr stark präsent ist: korrekt vom Umgang mit sensiblen Inhalten und Objekten. Es sind viele hier, die in Museen und Bildungseinrichtungen arbeiten und die sich auseinandersetzen möchten mit den Fragen rund um den Diskurs in empörten Zeiten. So ist der Eröffnungsvortrag ja heute überschrieben gewesen. Diskurs in empörten Zeiten, es geht um Gendersensibilität, Diversität und Tabus bis hin zur Frage, was darf Satire? Und wir wollen das heute Abend zum Teil vertiefen in dieser Podiumsdiskussion. Und wir haben die Fragestellung der Fachtagung korrekt vom Umgang mit sensiblen Inhalten und Objekten für diese Podiumsdiskussion nochmal ein bisschen enger gefasst in die Fragestellung, was kann man zeigen, worüber kann man reden? Dazu haben wir auf dem Podium versammelt die Anthropologin Christina Schiel-Nowacek vom Institut für Anatomie und Embryologie der Universitätsmedizin Göttingen, den Schweizer Kunsthistoriker Professor Dr. Daniel Hess, Generaldirektor des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg und Inhaber des Lehrstuhls Museumsforschung und Kulturgeschichte an der Uni Erlangen. Daneben Dr. Christopher Nixon, Philosoph, Komparatist und freier Kurator. Er ist hier heute Abend der Mensch für den Blick außerhalb des ASCII. Postkoloniale, kritische und politische Theorie sind seine Forschungsschwerpunkte. Und es ist hier der Kurator, Autor und Kunstwissenschaftler Dr. Dirk Pörschmann. Er leitet das Museum und Zentralinstitut für Sepulkralkultur in Kassel. Herr Dr. Pörschmann, vielleicht fangen wir bei Ihnen an, denn das Wort Sepulkralkultur ist ja vielen nicht so ganz geläufig. Wie kommen Sie in Kontakt mit dem Thema dieses Abends?
Ja, das Schöne an dem Begriff ist, dass, wenn man ihn einmal kann, dann vergisst man ihn nie wieder. Sepulchrum, das Grab, da leitet sich es ab. Und die Sepulkralkultur gibt es in Kassel seit 1992 und seitdem steht da ein Museum, das sich mit den existenziellen Fragen des Menschseins befasst. Und ich habe heute hier einen Vortrag gehalten zum Thema Suizid, eine Ausstellung, die wir im letzten Winter gezeigt haben. Bei uns sind eben häufiger Themen auch zu menschlichen Überresten, aber auch zum Thema Trauer und Gedenken. Also eigentlich alles, was mit der letzten Lebensphase, die wir für gemeinhin Sterben bezeichnen, und was danach folgt: Tod, Bestattungsrituale, Trauerrituale, Gedenkrituale.
Frau Schiel-Nowacek, da haben sich vielleicht einige jetzt gerade bei der Vorstellung auch gefragt, wie Sie einzuordnen sind in dieses Thema des Abends. Was darf man zeigen, worüber darf man reden als Anthropologin? Aber das klärt sich ja ganz schnell, denn Sie haben ja auch heute schon einen Vortrag gehalten. Es ging um Provenienzforschung an Human Remains, also menschlichen Überbleibseln. Da ging es beispielhaft um eine koloniale Schädelsammlung. Wie sieht Ihre Arbeit aus?
Ja, als biologische Anthropologin beschäftige ich mich eben mit der Untersuchung von menschlichen Überresten. Meistens sind das Skelettüberreste, es können auch Mumien sein. Und meine Arbeit besteht darin, dass ich diese Überreste eben untersuche. Die können aus einem archäologischen Kontext sein, die können aus einem kolonialen Kontext sein oder die können auch aus rezenten Kontexten sein, aus forensischen Zusammenhängen zum Beispiel.
Herr Dr. Nixon, Sie wurden von mir als Philosoph und Kurator, freier Kurator vorgestellt. Geben Sie uns einen kleinen Einblick in Ihre Arbeit.
Ja, sehr gerne. Also ich arbeite tatsächlich gerade in der Politikwissenschaft an der Technischen Universität Dresden und habe davor in Hamburg gearbeitet und hatte dort an der Stiftung Historische Museen Hamburg eine Ausstellung kuratiert, gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und auch mit dem Museumsteam. Und da ging es ganz konkret um das Thema der Aufarbeitung, der kolonialen Aufarbeitung der hamburgischen Industrie. Also komme sozusagen auf der einen Seite von der Theorie, von der auch postkolonialen Theorie, und versuche das auf der anderen Seite aber auch mit ganz praktischen Fragen der musealen Arbeit, des Kuratierens zu verbinden.
Da kommen wir noch sehr genau drauf. Herr Professor Hess, Sie haben heute Morgen schon vom Diskurs in empörten Zeiten gesprochen in Ihrem Einführungsvortrag. Wie wirkt sich die Empörung auf Ihre Arbeit konkret aus?
Ja, wir sind ein kulturgeschichtliches Museum, das von der Steinzeit bis in die Gegenwart reicht und damit das ganze ambivalente kulturelle Erbe, jetzt hier in unserem Fall des deutschen Sprachraums, Europäisches Museum, mit sich trägt und natürlich immer wieder vor die Frage gestellt wird, warum ist das da, warum ist die Überlieferung so ungerecht, warum stellt ihr keine Frauen aus im 15. Jahrhundert, weil sie nicht gesammelt worden sind, weil sie nicht aufgehoben worden sind. Das heißt, wir sind ein Stück weit immer wieder rechenschaftspflichtig dafür, für die ganze Tradition und die Überlieferung. Und wir hatten das heute in der Diskussion. In der Regel wird die Überlieferung ja durch die Sieger definiert. Und das waren natürlich lange, waren das Männer und keine Frauen. Und deshalb sieht es halt bei uns in der kulturhistorischen Sammlung so aus, wie es aussieht. Viel Erklärungsbedarf.
Wie hat sich denn in der letzten Zeit jetzt verändert, was Sie zeigen, was Sie ausstellen?
Es gibt natürlich von außen gibt's Druck, der auf die Museen einwirkt. Aber es gibt auch, ich meine, wir sagen alle, wir leben in einem gesellschaftlichen Transformationsprozess und ich glaube, es ist auch Verpflichtung, sich selber zu versuchen, mit anderen Perspektiven Blicke auf die eigene Vergangenheit zu nehmen. Und wir haben in unserem Museum eines der bedeutendsten Exponate, ist der älteste Globus der Welt, ist 1492 entstanden. Wenn Donald Trump sagte America first, da gibt es Amerika noch gar nicht drauf, weil es nämlich just dann entstanden, als Kolumbus gegen Amerika segelte. Und es ist bislang immer als Dokument einer, ja, wie soll ich sagen, Entdeckungsgeschichte. Ja, wir haben was entdeckt, das gab es schon immer, wir wussten es halt noch nicht, deshalb haben wir es entdeckt. Also die Sprache transportiert ja auch viel. Und da gibt es eben auch im Schattenseiten, im Äquatorialring gibt es eben auch Schattenseiten der Kultur. Und das ist die Kolonialisierung, der Sklavenhandel, der Zuckeranbau. Und wir haben uns mit Arbeitsgruppen jetzt darauf geeinigt, dass wir solche Dinge selber angehen, bevor wir quasi unter Druck gestellt und gesetzt werden, weil wir auch dabei sind, unser Museum durch digitale Geschichten, durch noch mehr Informationen über das Beschriftungsschild hinaus verständlich und erklärbar zu machen. Und wenn man sich heute mit historischen Objekten beschäftigt, kommt man nicht um die Fragen herum, die uns gesellschaftlich heute beschäftigen, weil unsere Fragen an die Vergangenheit speisen sich immer aus der Beschäftigung mit der Gegenwart. Ich will sagen, wir kommen gar nicht umhin, ob jetzt der Druck von außen kommt oder nicht, uns mit diesen Positionen, mit diesen Fragestellungen zu beschäftigen.
Aber Sie machen sich da auch einen gewissen Druck schon selbst jetzt durch den gesellschaftlichen Wandel.
Die ganze Diskussion, die postkoloniale Diskussion um das koloniale Erbe hat deutlich gemacht, wir können eigentlich nicht warten. Dort waren wir in den 70er Jahren auch schon mal weiter, als wir es dann später gewesen sind. Ich glaube nicht, dass wir da abwarten dürfen.
Herr Nixon, wie sehen Sie das? Was muss gezeigt werden? Was sollte nicht gezeigt werden? Und wem hilft man in dem einen oder anderen Fall?
Also ich würde in jedem Fall sagen, dass, was Sie auch gerade schon angedeutet hatten, die unsichtbar gebliebenen Perspektiven in der Geschichte, in der Geschichtsschreibung, die automatisch auch entstehen, das Schweigen, das es in der Geschichte gibt, das ist etwas, dem man eine Stimme geben muss, das muss sichtbar gemacht werden. Und dazu gehört eben beispielsweise auch die Kolonialgeschichte, die deutsche Kolonialgeschichte, die Verflechtungen, aber auch die Verbindungen, die wir heute haben, zum Kolonialismus und den Kontinuitäten, also den Fortschreibungen des Kolonialismus, was sich dann auch global, also das sind wir auch wieder beim Globus, äußert und zum Ausdruck bringt, also zum Beispiel in globalen Arbeitsverhältnissen, in denen sich immer wieder auch neokoloniale Strukturen verfestigen. Und ich glaube, das ist einmal sehr wichtig, also das sichtbar zu machen, was lange eben durch die Geschichtsschreibung der Sieger, der Benjamin letztlich auch so gesagt, nochmal deutlich zu machen. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch eine Diskussion darüber führen, was wir nicht mehr zeigen wollen oder was wir unter anderen gesellschaftlichen Bedingungen und Verhältnissen mit einer besonderen Sensibilität zeigen wollen oder zeigen müssen. Und ich glaube, das ist die Diskussion, die wir führen müssen, die wir natürlich auch gemeinsam mit Museen führen müssen und wo wir auch neue kuratorische Strategien brauchen. Wir brauchen neue Sammlungsstrategien, aber wir brauchen auch neue kuratorische Strategien. Und vielleicht eine Ergänzung noch, weil das, glaube ich, auch gerade angeklungen ist, es sind ja auch schon, wenn wir jetzt über den Postkolonialismus sprechen, es sind ja auch schon sehr alte Diskurse. Also das ist ja nicht so, dass das erst in den letzten 10, 15, 20 Jahren etwas gewesen ist, was in der Wissenschaft, in der Forschung oder beispielsweise in der Zivilgesellschaft präsent war. Und ich glaube schon, dass die Museen, und auch da, glaube ich, muss man Unterschiede machen, also es gibt Museen, die sich da breiter zeigen, die sich da offener zeigen für solch einen Perspektivwechsel. Es gibt Museen, die sich dem aber auch noch verstellen, die auch Angst haben. Es geht ja auch immer um Machtverlust, um Abgabe von Deutungshoheit. Und ich glaube, dass wir da sozusagen nochmal stärker auch gemeinsam in den Diskurs gehen müssen, wie auch die Zukunft, da werden wir heute sicherlich auch nochmal darüber sprechen, wie auch die Zukunft der Museen aussehen soll.
Wenn Sie sagen, Herr Nixon, wir müssen die Deutungshoheit abgeben, an wen?
Also da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Diskussionen zu. Ich würde sagen, wir müssen auch für eine pluralere Zukunft der Museen auch nochmal stärker auf Zivilgesellschaft eingehen und auch nochmal uns überlegen, welche Strategien können wir haben beim partizipativen Ausstellen, dass zivilgesellschaftliche Akteurinnen auch die Möglichkeit haben, Ausstellungen mitzugestalten, eigene Themenschwerpunkte zu setzen, vielleicht auch nochmal kritisch durch die Sammlung zu gehen, auch nochmal mitzuhelfen bei der Frage, die mir auch immer sehr wichtig ist, also nicht nur sozusagen Sammlungen nach ihrem Bestand hin zu befragen, sondern auch nach der Zukunft von Sammlungen zu fragen. Also wie kriegen wir auch andere, ich komme ja jetzt aus einem sozusagen stadthistorischen Museumskontext, wo natürlich die Frage ist, wie sammeln wir Stadtgeschichte, moderne Stadtgeschichte mit eben zivilgesellschaftlichen Akteurinnen. Und ich glaube, da wäre diese Offenheit notwendig. Und das wäre etwas, wo ich denke, dass auch Museen, die sehr wohl eben auch in ihren Strukturen elitär sind, die auch in ihren Strukturen bestimmte Ausschlüsse produzieren und reproduzieren, dass sie sich da letztlich auch öffnen müssen.
Lassen Sie uns konkret werden. Was ist denn aus Ihrer Sicht in den letzten Jahren nicht gezeigt worden, was unbedingt hätte gezeigt werden müssen?
Also ich mache es mal, ich will nicht immer so negativ sein, ich mache es mal positiv. Also es ist beispielsweise, in den letzten 2 Jahren gab es sehr, sehr viele Ausstellungen, und zwar in Deutschland, auch international, aber gerade auch in Deutschland, wo es eine Auseinandersetzung mit dem kolonialen Erbe gab oder wo es eine Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte gab. Ich denke, dass die Restitutionsdebatte gerade auch etwas ist, was sehr stark Fahrt aufgenommen hat und wo auch gerade sehr viel passiert, mit den Benin-Bronzen beispielsweise. Aber auch da gab es in den ethnologischen Museen, auch in stadthistorischen Museen, letztlich auch bei Fragen Expressionismus, also auch wenn es in die Kunstgeschichte geht, glaube ich, relativ viel, was in den letzten 2, 3 Jahren passiert ist. Also das mal positiv. Wenn man dann, glaube ich, in die einzelnen Ausstellungsprojekte hineinschaut, hätte man da auch noch partizipativer arbeiten können, hätte man da auch noch versuchen können, mehr die Zivilgesellschaft mitzunehmen, die viele der postkolonialen Initiativen, wenn es Hamburg postkolonial gibt, Berlin postkolonial, die sind ja eigentlich zivilgesellschaftlich getragen, das muss man ja auch dazu sagen. Und ich glaube, das hätte ich mir in einigen diesen Ausstellungsprojekten doch häufiger gewünscht. Und dann glaube ich, was mir jetzt noch fehlt, ist wirklich eine Auseinandersetzung mit Sichtbarkeitsregime, mit Repräsentationsregime. Also was zeigt man eigentlich, wie zeigt man es, wie zeigt man es auch diversitätssensibel, um auch hier sich für ein breiteres Publikum zu öffnen. Und wie eben kann auch eine Sammlung sich weiterentwickeln und eben schon an der Stelle, also wir schaffen ja sozusagen schon bei den Quellen und bei den Archiven Lücken, und wie können wir an der Stelle schon andere Perspektiven mit hineinbringen.
Dieser Punkt, mehr Menschen auch in die Museen zu locken, ist ja ganz wichtig. Abgesehen von Schulausflügen sind Museen meist Orte, wo sich die ganz besonders Kulturinteressierten treffen. Da wäre dann die Frage, wie bekommt man da mehr gesellschaftliche Relevanz rein? Wie kann man mehr Menschen ansprechen mit dem Angebot der Museen? Ist das überhaupt realistisch, Herr Hess?
Naja, bei uns, wir stellen uns bei jedem Projekt die Frage der gesellschaftlichen Relevanz, also ob das Ausstellungs- oder Forschungsprojekte sind, wobei wir da, ich glaube, schon auch ein bisschen unterscheiden müssen. Auf der einen Seite haben wir eine gewisse Fachkompetenz, in meinem Fall sind das die ganzen Gebiete, die an der Uni nicht gelernt werden, ob das Kunsthandwerk, Textilien, historische Musikinstrumente, whatever sind. Ich glaube, da haben wir weiterhin die Verpflichtung, durch Forschung diese Bestände verständlich zu machen, zu erschließen, sie damit auch zu erhalten. Und auf der anderen Seite natürlich durch unsere Ausstellung, durch die Digital Stories, was auch immer, uns immer wieder zu fragen, wo sind die Brücken zu heute? Ich bin davon überzeugt, dass uns die Vergangenheit natürlich immer im Hinblick auf das eigene Erleben, auf die eigene Umwelt interessiert. Und unsere Fragen an Dürer sind heute ganz andere als vor 30 Jahren, weil die Welt sich einfach geändert hat. Und diesen Brückenschlag oder diese Verbindung deutlicher zu machen, führt auch dazu, dass eine heutige Gesellschaft, der notabene die ganzen Museen gehören, wenn man von staatlichen Einrichtungen, das ist ja nicht mein Zeug, ne? Das, bei uns steht Eigentum der deutschen Nation über dem Portal. Das heißt, das Interesse, die Bereitschaft, das weiter zu bewahren, dadurch zu befördern, dass man deutlich macht, das hat mit dir, mit uns, hat das was zu tun. Das ist nicht einfach nur Strandgut, was uns belastet und was wir dann je nach moralischer Gesinnung mal ausstellen oder nicht ausstellen, sondern dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Also ich glaube, Museum ist nichts, was von der Gesellschaft abgespalten ist, sondern es ist ein Querschnitt durch das, was in der Gesellschaft diskutiert wird. Und insofern sind Museen auch sehr relevante Orte, wie auch die Attacken zeigen. Also Museen sind politische Orte, an denen ganz viel ausgetragen wird.
Herr Dr. Pörschmann, Sie leiten ein Museum, was ein sehr spezielles Thema hat, ein Thema, das von vielen tabuisiert wird, der Tod. Wie gehen Sie mit dieser Sensibilität um, die es da braucht?
Ja, wir denken immer, das sei so speziell. Die Sterbewahrscheinlichkeit liegt bei 100%. Also von daher ist das eine wirklich sehr existenzielle Geschichte. Das Museum gibt es seit 92. Also viele Themen, über die wir gerade gesprochen haben, haben für uns noch keine Relevanz, auch in unserer Sammlung zusammengetragen. Und dann sind eben die Themen. Ja, wie kommen die Menschen zu uns? Wie befassen sie sich mit dem Thema Trauer? Wir schauen, und ich glaube, da sind Museen wirklich auch gute Orte, dritte Orte in unserer Gesellschaft, die ein Gespür haben, die was entwickeln, die auch schon, wenn was noch nicht so breit diskutiert wird, wahrnehmen, darüber Projekte initiieren und Ausstellungen machen, um dann auch Diskurse anzustoßen. Ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, nicht nur abzubilden, was schon da ist, sondern auch so ein bisschen am Puls der Zeit zu bleiben und zu schauen. Und da fragen wir uns, wie wir sozusagen von heute in die Geschichte blickend etwas davon lernen können. Ich sage immer, ich mache keine Ausstellung zum Thema etruskische Bestattungskultur, es sei denn, die Etrusker hätten uns bei unserer Bestattungskultur, bei unseren Problemen, die wir heute haben, vielleicht irgendetwas zu erzählen, was wir davon lernen können. Das ist so eine Grundprämisse. Das hat auch dann Wandel gegeben, natürlich in den letzten Jahrzehnten, weg von den rein historischen Ausstellungen hin zu Fragen, die uns jetzt umtreiben, die wir jetzt diskutieren, aber nicht nur mit der Ausstellung, sondern mit Veranstaltungen, mit allem, was dazugehört, mit Outreaching. Also man geht in die Gesellschaft hinein, man sucht sich Gruppen, die vielleicht auch fern des Museums sind. Unsere Sammlung basiert auf der christlich-abendländischen Tradition. Unser Museum ist mit Steuergeldern finanziert, das heißt, wir sind dabei, die Sammlung zu erweitern. Wir können nicht alle Sepulkralkulturen der Welt bei uns ausstellen, da könnte man den Louvre damit füllen. Aber wir können das zeigen, was Menschen, die zu uns gekommen sind, auch an ihren Ritualen mitgebracht haben, die sich dann wiederum mit unseren Ritualen verbinden. Die gegenseitige Befruchtung von dem, was dann bei uns tatsächlich auch in all diesen Friedhofsritualen, Bestattungsritualen und so weiter, Trauerritualen, passiert. Und das finde ich eine wichtige Aufgabe. Wir haben eine Kooperation mit der Hessischen Hochschule für Polizei, um Polizisten auch in Seminaren zu vermitteln, dass es einen Unterschied macht, ob ich jemanden die Todesbotschaft von einem An- oder Zugehörigen übermittle, in der christlichen Tradition aufgewachsen ist oder muslimisch, dass man das nicht als Aggression aufzufassen hat, was einem dann an expressivem Ausdruck entgegenschlägt. Und das versuchen wir mit den Möglichkeiten wirklich dann auch in die Gesellschaft hineinzutragen, mit unterschiedlichen Kooperationspartnern.
Frau Scheel-Nowacek, beim Thema Tabu, wenn es um Knochen und Gebeine geht, wie erhält man die Würde eines Schädels?
Generell eigentlich für mich nicht nur eines Schädels, sondern überhaupt menschlicher Überreste, die ich untersuche, dass ich sie eigentlich resubjektiviere. Also vom Objekt hin möglichst viel von der Geschichte versuche zu rekonstruieren, vom Leben dieses Menschen zu rekonstruieren, von der Geschlechtsdiagnose, Sterbealterfeststellung, vielleicht die Schätzung der Körperhöhe bis hin zu Krankheiten, die ich am Knochen ablesen kann, sowohl aus einem archäologischen Kontext, da würde man das jetzt Paläopathologie nennen, als auch in rezenten Fällen, in forensischen Fällen, ja, bis hin zur Todesursache zum Teil, die sich eben ablesen lässt. Also mit der Arbeit zum Beispiel an kolonialen Kontexten, an kolonialen Human Remains, das ist dann oftmals eben in sehr, sehr enger Zusammenarbeit mit Historikern, Historikerinnen, mit Ethnologinnen, dass man eben diese ganzen Bausteine zusammenfügt und möglichst viel rekonstruiert über diese Person und weg vom Objekt. weg vom Objekt. Und das spielt eine ganz große Rolle eben vor allem in diesen kolonialen Zusammenhängen, weil diese Schädel, die man hat in den Sammlungen, das ist oftmals, die sind hierher gekommen als Rasseschädel.
Das müssen Sie, glaube ich, ein bisschen erklären. Was heißt das als Rasseschädel?
Als Rasseschädel, genau. Also in den kolonialen Sammlungen, die man eben auch in Deutschland hat, überhaupt in ganz Europa, weltweit hat man diese Sammlungen, dass man eben Schädel gesammelt hat, vorwiegend Schädel gesammelt hat, aus verschiedenen Regionen der Welt, oftmals eben im Rahmen von der Kolonialmacht, der kolonialen Verwaltung, Strukturen genutzt hat, diese kolonialen Strukturen, um diese Schädel zu sammeln und dann eben eine Varianz darzustellen, wenn die jetzt nach Europa gebracht wurden, dass man gezeigt hat, okay, ich habe jetzt hier von den und den Menschen, also diese ethnischen Zuweisungen, die man gemacht hat, also eine Fremdzuweisung oft auch durch diese kolonialen Verwaltungen, und die hat man nach Europa gebracht in die Sammlungen, auch ohne vielleicht zu fragen, ob den Leuten das recht ist, zum Teil auch geraubt hat, aus Gräbern geraubt hat oder eben Hinrichtungsopfer hatte, denen man die Köpfe abgetrennt hat, dann zum Teil vor Ort vielleicht mazeriert hat, also entfleischt hat, präpariert hat und die nach Europa gebracht hat. Das sind oftmals sehr, sehr gewaltsame Kontexte einfach, die dahinter stehen, unfreiwillige Kontexte.
Herr Nixon, kommen wir da an die Stelle, wo man sagen würde, aus Ihrer Sicht, dass man in diesem Bereich Dinge nicht zeigen sollte?
Ja, also definitiv. Man müsste mal schauen, wo eigentlich heute diese Objekte noch so gezeigt werden. Ich glaube, da gibt es einen gewissen Konsens, dass man diese Objekte so nicht mehr präsentieren kann, nicht mehr zeigen kann. Das ist natürlich auch hier die Frage der Restitution. Also auch hier sind ja Menschen, Überreste von Menschen, auch einer bestimmten Bestattungspraxis entrissen worden. Also wie gibt hier sozusagen auch eine Möglichkeit der Restitution und sozusagen auch diese Überreste wieder in Würde zu restituieren und dann sozusagen auch wirklich als Subjekte oder als Teile von Subjekten wieder zu stärken.
Das finde ich einen wichtigen Punkt, dieses Humanisieren wieder. Ne? Das ist eine anonyme Geschichte, die da passiert ist. Das passiert ja jetzt auch jetzt. Also das Mittelmeer ist in den letzten Jahren zum größten Massengrab geworden. Es gibt Menschen auf Lampedusa, die sich darum kümmern, dass diese Leichen, die da angespült werden von Ertrunkenen, dass die, auch wenn man sie nicht kennt und wenn man nicht nachvollziehen kann, wer diese Menschen sind, versucht es herauszufinden, man bestattet sie, man sucht natürlich die Möglichkeit, dann auch sie zu identifizieren, um die Angehörigen zu informieren, weil es ja jetzt natürlich mit lebenden Angehörigen, ganz nahen, engen Verwandten auch nochmal eine ganz spezielle Verbindung und Thematik ist dann für deren Trauerarbeit. Das Schlimmste, was passiert ist, ein Mensch verschwindet einfach und der Abschied ist nicht gegeben.
Aber ist es nicht auch ein Punkt, wo man daran erinnern muss, auch dass sowas passiert ist? Also muss man da nicht auch eine Art Erklärung zumindest bereithalten, also vielleicht die Objekte nicht mehr zeigen, aber die Zusammenhänge darstellen?
Und da kommt man ja sozusagen in dieses spannende Feld kuratorischer Praxis. Sie hatten ganz zu Beginn vom Zeigen gesprochen. Ich finde sozusagen diese Idee eines dialektischen Zeigens eigentlich immer sehr spannend. Also ein Zeigen ohne zu zeigen. Also wie kann man auf diese Geschichte der Überreste hinweisen, ohne aber sozusagen sie auszustellen, wieder zu verobjektivieren. Aber ich finde das Beispiel auch sehr spannend, weil man daran sehen kann, also dass diese Dinge ja nun ausgestellt waren, dass es dazu ja auch Typentafeln gibt, die versuchen eben eine rassistische Weltsicht, also einer Hierarchie von Rassen oder von Rassifizierung sozusagen zu begründen und darzustellen. Und da finde ich dann sehr spannend, mit dem im Hintergrund, also sozusagen mit einer kuratorischen Praxis, die es so gegeben hat, dann zu fragen, welche besondere Verantwortung haben wir, wenn wir bestimmte Bilder zeigen, wenn wir bestimmte Objekte zeigen, nicht auch wieder bestimmte Stereotype oder stereotypisierte Darstellungen zu reproduzieren. Deswegen würde ich das gar nicht immer so in den Bereich der Moral hineinnehmen, sondern letztlich gibt es sozusagen so etwas wie eine visuelle Verantwortung, wie eine kuratorische Verantwortung, und die müssen wir auch ernst nehmen, und das sind sozusagen die Momente, die dann entscheidend sein sollten bei der Frage, zeigt man etwas nicht mehr oder zeigt man etwas anders, wie geht man mit den Objekten um, wie kann man sozusagen die Objekte zeigen, ohne dann doch bestimmte Stereotype zu reproduzieren. Also das ist ja auch, finde ich, das Spannende, das dann die kuratorische Praxis als Möglichkeit auch bietet.
Ist natürlich auch eine schwierige Angelegenheit, was zeigt man dann stattdessen? Man muss ja das Museum, es ist ja eine visuelle Angelegenheit, wenn man die Ausstellungsobjekte nicht mehr hat. Wie macht man das dann?
Aber das ist zum Beispiel ganz interessant, dass Sie sagen, das Museum ist eine visuelle Angelegenheit, weil sozusagen auch das wieder eine bestimmte Episteme, also sozusagen auch wieder eine bestimmte Form von Wissensproduktion über andere stellt. Man kann ja im Museum zum Beispiel auch sagen, da geht es auch ums Hören, da geht es auch um eine bestimmte Raumwahrnehmung, bestimmtes Raumgefühl. Aber wir haben das so gelernt, dass es vor allem eben auch visuell ist. Und da könnte man beispielsweise ja auch diese Geschichte der Person erzählen. Da gibt es auch unterschiedliche Strategien, wo man dann auch Lücken, da kommt man dann manchmal in den Streit, also weil man natürlich viele historische Daten nicht hat, wie weit man das dann ausschmücken darf. Es gibt es auch als Praxis, also ein kritisches Fabulieren, wo dann diese Lücken wieder gefüllt werden. Das könnte man dann beispielsweise jemanden einsprechen lassen, könnte das auch in eine sehr intime Situation dann verwandeln lassen. Also ich glaube, da gibt es tatsächlich unheimlich viele Möglichkeiten, weil eben das Museum ganz viele unterschiedliche Sinne ansprechen kann.
Mhm. Frau Schiele-Nowacek, kommen Sie manchmal, wenn Sie an so einem Knochen-, Skelett-, Schädel arbeiten, kommen Sie auf Ideen, wie man diese Vermenschlichung wieder herstellen könnte? Gibt es da auch eine Zusammenarbeit vielleicht mit Museen, dass Sie Ihre Gedanken dazu weitergeben können?
Ja, schon. Zum Beispiel, also jetzt bei archäologischen Kontexten, ich beschäftige mich halt auch viel mit Gesichtern und das wäre für mich zum Beispiel über so eine Gesichtsweichteilrekonstruktion, dass man diesem Menschen eigentlich sein Gesicht wiedergibt, was hochpersönlich ist. Und für mich als Anthropologin ist das zum Beispiel eine Möglichkeit, was man dann vielleicht auch ausstellen könnte, so eine Zeichnung oder auch dreidimensional eine Skulptur, was in der Richtung. Ich finde es halt generell wichtig, dass diese Geschichten erzählt werden von den Objekten. Ob es jetzt, klar, in meinem Fall sind es dann eben die menschlichen Überreste, aber wie wir eben auch schon gehört haben, diese Schädel, gerade aus kolonialen Kontexten, es sind ja meistens nicht nur die Schädel gekommen, die sind nicht alleine gebracht worden. Das war ein kleiner Teil von den Sachen. Es gibt ganz, ganz, ganz viele tierliche Überreste, die eben auch gebracht wurden. Es gibt sehr, sehr viele Ethnografiker, also in meinem Kontext ist es eben meistens aus diesem kolonialen Kontext, diese ethnografischen Sammlungen. Und das sollte schon aufgearbeitet werden, auch die Geschichte, die dahinter steht. Wie ist das hierher gekommen, unter welchen Umständen? Das ist sehr wichtig, das zu erzählen.
Wo Sie gerade sagen, Weichteilrekonstruktion, da gibt es ja jetzt inzwischen ganz andere technische Möglichkeiten, um solche Defizite auszugleichen. Dass man sowas heute machen kann, ist ja schon Wahnsinn. Wie groß ist die Rolle, die das schon beim Kuratieren spielt, Herr Nixon? Haben Sie da Erfahrung schon?
Ich finde das einen ganz spannenden Aspekt. Ich will nicht zu sehr ausholen, weil Philosophie und so ist ein bisschen gefährlich. Aber dieser Primat des Objekts in Museen, vor allem europäischen Museen, hat ja sozusagen eine geistesgeschichtliche und ideengeschichtliche Tradition und fußt letztlich ja auch in der Subjekt-Objekt-Spaltung, die besonders stark ist bei René Descartes. Also wenn man heute von dem modernen Subjekt spricht, muss man eigentlich von dieser Subjekt-Objekt-Spaltung sprechen. Und wenn man sich das dann etwas näher anschaut, sieht man, dass dahinter immer schon der Versuch steckt, dass das Subjekt sozusagen auch in eine Herrschaft über das Objekt kommt. Übrigens auch über die Natur. Also daher kommt letztlich auch dieses Missverhältnis sozusagen zwischen dem Menschen und der Natur, die sozusagen dem Menschen nur als Werkzeug dient. Und das heißt, dass in den Museen, die dann entstanden sind, die eigentlich alle mehr oder weniger in kolonialen Kontexten entstanden sind, also im 19. Jahrhundert, dass dieses Sammeln und Objekte zu rauben, Objekte anders als bei den Wunderkammern noch, auch versuchen zu systematisieren, dass das natürlich auch eine Geste von Herrschaft ist, eine Geste von Gewalt und auch eine Form des Dominierens. Also die Welt sozusagen versuchen, erklärbar zu machen, fassbar zu machen, was schlichtweg gar nicht möglich ist. Also irgendwo muss ja dann sozusagen die materielle Welt ist einfach so vielfältig, dass wir sie so oder so nie in irgendeiner Form habhaft bekommen über Objekte.
Herr Was Hess schüttelt so schön den Kopf, da würde
ich habe nur mit dem Auge gekniffen, weil Museen jetzt in meinem oder in vielen Fällen kulturhistorische Museen, wir sind ja manchmal auch das Erbe angetreten von vergangenen Herrlichkeiten. Also nach Napoleon war ganz viel Kulturgut aus den Kirchen besitzlos geworden. Und da sind dann die Sammlungen eingetreten und haben dieses Erbe aufbewahrt. Also ich würde was koloniale Kontexte angeht, bei der Kunst und Wunderkammer sicher auch Teile, ist natürlich auch Weltunterwerfung in der Kunst und Wunderkammer, aber auch Auseinandersetzung, Analogiebildung mit der Natur. Also das ist auch ganz spannend. Aber es gibt auch ganz viele Objekte, die einfach, ja, wir verwalten das kulturelle Erbe unserer, was auch immer, Nationen, Regionen. Und vielfach sind Museen dann in Erscheinung getreten, wenn diese Dinge herrenlos geworden sind. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt noch, wenn ein Objekt ans Museum kommt, also ich spreche jetzt nicht von der zeitgenössischen Kunst, die ist für die Museen gemacht, aber in historischen Museen ist kein einziges Objekt für das Museum gemacht. Das heißt, es ist ein tiefgreifender Funktionswandel erfolgt, dass aus diesem Ding, was aus dem Alltag irgendwo kam, jetzt plötzlich im Museum in eine völlig andere Bedeutung dann überliefert ist. Und ich glaube, das sollten wir uns auch klar machen und auch vor allen Dingen, wo unsere Lücken sind und warum diese Lücken da sind. Weil die Zeitreise, von der wir heute auch mal gesprochen haben, so die Idee, ich wandle jetzt durch ein Museum und kann durch die vergangenen Zeiten gehen, das war noch Romantik im frühen 19. Jahrhundert. Das können wir uns abschminken, das geht nicht.
Ich glaube, worauf ich nur hinaus wollte, ist, dass wenn wir sagen, dass Museen eine bestimmte Form von Kolonialität inhärent ist, ich denke an vor allem auch ethnologische Museen, Völkerkundemuseen, weil sie eben in einer bestimmten Zeit auch entstanden sind, in der auch Einzeldisziplinen entstanden sind, wie die Geschichtswissenschaft, Völkerkunde und so weiter und so fort, also ganz eng auch in Verbindung stehen mit einem Wissenschaftsdispositiv, dass wir uns, wenn wir sozusagen wirklich kritisch an die Museen herangehen, wir uns eben auch über bestimmte Paradigmen Gedanken machen müssen, die diese Museen leiten. Und einer dieser Paradigmen ist eben das Objekt. Und wenn wir sozusagen, und aus der Ausstellungspraxis heraus, das Erste, was gefragt wird, ist, welche Objekte haben wir eigentlich? Also wie können wir sozusagen ein bestimmtes Thema eigentlich über die Sammlung, über den Objektbestand in der Sammlung abbilden? Und da würde ich tatsächlich auch dahin tendieren zu fragen, einmal, wenn Objekt, dann auch in die Zukunft schauen, also wie kann man sozusagen auch neue Objekte in die Sammlung bringen und damit eben bestimmte Lücken schließen, aber eben auch mehr vom Subjekt, also vom Menschen. Also ich komme ja sozusagen aus der kritischen Theorie auch, da geht es immer um den vergesellschafteten Menschen. Also wie kriegen wir den auch wieder in den Fokus hinein? Wie wird der nicht unsichtbar hinter den ganzen Objekten? Und das Perfide ist, wir stellen ja sozusagen die bestimmte Gegenstände ohne ihre Funktion aus. Also es passiert ja auch etwas mit diesen Dingen, wenn wir sie sozusagen ins Museum hineingeben. Sie kriegen dann auch eine ästhetische Qualität, die vorher an den einzelnen Objekten gar nicht wahrgenommen worden ist, weil sie sozusagen in der Funktion einfach untergehen. Und auch da müssen wir uns, denke ich, fragen, wie wir das in Zukunft gerade in Sammlungspraxen, und da kommt auch nochmal dieses Moment, das Sie ganz zu Beginn angesprochen haben, also auch das Fachwissen, das wir mitbringen. Aber es gibt ja sozusagen auch nochmal ein ganz anderes Fachwissen, das in der Gesellschaft vorhanden ist und das vielleicht nochmal nach ganz anderen Kriterien eine Auswahl an Objekten treffen würde oder sagen würde, andere Objekte kommen jetzt in die Sammlung, um zum Beispiel eine postmigrantische Gesellschaft heute in Hamburg oder hier in Frankfurt darzustellen.
Die Objekte sind das, was bleibt, auch gerade wenn das Subjekt geht. Herr Dr. Pörschmann, wie gehen Sie mit den Objekten um? Sie haben ja in Ihrem Museum genau diesen Punkt, dass der Tod das Ende des Subjekts ist. Da sind wahrscheinlich sehr viele Objekte, die ausgestellt werden.
Ja, nun kann man als Museumsdirektor sagen, man hat nie genug. Es ist das, was bleibt. Natürlich, der es besitzt, hat die Möglichkeit, dann darüber eine Geschichte zu erzählen. Und es sind darüber natürlich auch in der Deutungshoheit. Das ist schon klar, dass das auch daherkommt. Wir bemühen uns gerade, eben Lücken zu schließen, von denen wir gar nicht wissen, dass wir sie haben. Indem wir sagen, wir haben ein virtuelles Museum aufgebaut und haben angefangen, unsere Objekte 3D zu scannen und bieten den Menschen die Möglichkeit, sich ihren eigenen Ausstellungsraum zu kuratieren. Und wenn denen was fehlt, weil sie vielleicht aus der Bahá'í-Religion sind und sagen, wir haben hier einen ganz wichtigen Gegenstand und den gibt es bei euch nicht in der Sammlung, dann sind die eingeladen, zu uns zu kommen. Dann wird er auch 3D gescannt und ist er zumindest schon mal im virtuellen Museum. Und wir können dann sozusagen nachlegen und dann auch versuchen, solche Objekte, wir kennen ja auch nicht alles, dann auch in die Sammlung zu integrieren. Also vielleicht ist das auch ein Versuch, da eine Form von Demokratisierung ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber eine stärkere Einbindung der Bürgerinnen und Bürger dann auch zu schaffen in ihren unterschiedlichen Kulturen, die ja eine immer stärkere Rolle dann eben auch spielen, um unsere gemeinsame kulturelle Identität auszubilden und zu entwickeln. Und es ist natürlich ist es eine Binsenweisheit und man kann es nicht oft genug sagen, die Vergangenheit ist eine Konstruktion und wir konstruieren uns auch unsere Zukunft, nur diese Gegenwart, der Moment, wo wir hier sitzen, ist ganz real. Und deswegen brauchen wir natürlich auch Objekte, Anhaltspunkte, an denen wir uns festhalten können, die uns ein Stück weit helfen, darüber nachzudenken. Wie war das zum Beispiel bei der Postmortem-Fotografie? Also wieso haben Menschen damals tote Menschen fotografiert, so als wenn sie leben würden? Also eine Mutter hält eine 7-jährige Tochter so nochmal im Arm. Was ist das und warum haben die das gemacht? Hätten wir diese Fotos nicht, würde uns natürlich viel verloren gehen. Gleichzeitig können wir dann aber auch sehen, dass sozusagen es Konstanten gibt und es eigentlich ganz egal ist, ob man die Fotografie benutzt oder ein anderes Material, ein Gemälde, wenn man es sich leisten konnte, oder einen ganz einfachen Gedenkkasten zu Hause, wo vielleicht die Haare von einem verstorbenen Menschen drin waren, oder ob man jetzt so weit geht und eine digitale Seele anstrebt, also und dann auf einmal die verstorbene Mutter wie Siri mit einem spricht. Wir zeigen ja auch in diesen Museen, dass sozusagen da Mediengeschichte und beim Thema Trauern und Gedenken geht es darum, Möglichkeiten zu finden, diesem existenziellen menschlichen Bedürfnis Nachdruck zu verleihen. Und dann ist es ganz egal, welche Medien ich benutze. Da kann es auch Google Street Map sein, weil ich weiß, die verstorbene Oma, die sitzt halt immer noch da an der Bushaltestelle, als das Google-Auto vorbeifuhr. Und in anderen Ländern, wo der Datenschutz nicht so ernst genommen wird wie bei uns, tauschen sich dann Menschen darüber aus. Wenn du mal meine Oma sehen willst, die irgendwie letzte Woche verstorben ist, da sitzt sie noch.
Also bei Ihnen kommen die technischen Möglichkeiten überraschenderweise schon sehr zum Einsatz.
Ja, wir haben eine WhatsApp-Kommunikation. Natürlich, wir sind alle im Gespräch mit unseren Verstorbenen. Wir haben in einer der letzten Ausstellungen eine WhatsApp-Kommunikation einer Mutter, deren 18-jähriger Sohn bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, ausgestellt. Das hat sie eigentlich alles selbst vorbereitet. Die Kommunikation bricht ab, aber sie führt sie weiter. Natürlich weiß sie, dass sie keine Antwort mehr bekommt, aber sie ist im Gespräch mit dem Sohn. Und irgendwann wird das Handy so wichtig und dann denkt sie, was ist, wenn das kaputt geht oder wenn ich es verliere, es mir gestohlen wird. Also sie macht sich Screenshots, druckt es aus. Irgendwann nach ein paar Jahren hört es auf. Und es bleibt für sie ein Erinnerungsgegenstand, dass sie eben an diese schwere Zeit erinnert. Und das sind so Beispiele, wo wir dann sozusagen aus heutiger Zeit auch zeigen können, dass es da auch sowas wie menschliche Konstanten im Umgang mit Trauer und Tod gibt.
Wie viel Anregung bekommen Sie da von außen?
Ganz viel, das Allermeiste. Das ist ja das Schöne an unserem Job. Ja? Also, dass wir in der Lage sind, uns so vielfältig zu informieren, im Gespräch zu sein, zu bilden und. Das ist ja das, was es so lebendig macht.
Also die Menschen sehen das Museum als etwas, was eine Möglichkeit bietet, dass etwas noch länger bleibt, offenbar.
Ja,
das ist also etwas. Da sind wir wieder bei den Objekten,
aber die sich ja auch wandelt, Entschuldigung, aber sich auch wandelt, also nicht bleibt im Sinne von Kontinuität, sondern der Wandel wird ja auch ausgestellt.
Wir haben ja in unserer modernen Welt oft das Gefühl, dass wir eigentlich über alles reden können, dass es nur noch wenige Tabus gibt. Ist das so? Gibt es Dinge, über die man jetzt mehr sprechen kann? Also Herr Dr. Perschmann, gerade in Ihrem Bereich haben wir es ja mit einem Tabuthema zu tun, mit dem Tod. Ist da die Bereitschaft, darüber zu sprechen, ist die größer geworden? Können wir es besser inzwischen?
Ja, das glaube ich schon. Also das ist auch eine Generationenentwicklung. Die Kriegsgeneration, die Nachkriegsgeneration hatte so viel Tod. Wir wissen, wie die 50er Jahre ausgesehen hat. Da gab es viel Verdrängung, die Unfähigkeit zu trauern. All das hat sich gewandelt. Es gibt mittlerweile sehr viele junge Menschen, die sich damit auseinandersetzen. Ich würde nicht sagen, dass der Tod ein Tabu ist. Ich würde sagen, das Sterben und die Leiche ist ein Tabu. Der Umgang mit dem gestorbenen Menschen ist tabuisiert. Aber auch da gibt es ganz viele junge Menschen, die sich als Sterbeammen ausbilden lassen, die ehrenamtliche Sterbebegleitung machen, die da auch ein Stück weit wieder was zurückholen, was in so einer modernen Dienstleistungsgesellschaft dann auch zu sehr dann auch einen Markt geschaffen hat und uns als Menschen, die Verlusterfahrungen gemacht haben, immer wieder in die Situation bringen, naja, wenn wir säkularisiert sind, mittlerweile sind in Deutschland weniger als 50% der Bestattung, kirchliche Bestattung, wenn wir säkularisiert sind, dann sind wir eben auch aufgefordert, uns unsere eigenen Rituale zu schaffen. Das ist die Freiheit, die wir uns dann suchen und das ist natürlich auch Arbeit und damit kann ich nicht erst anfangen, wenn jemand gerade verstorben ist, dann ist es viel zu spät, sondern es muss eigentlich vorher in den Familien das Gespräch gesucht werden, um dann eben im Falle eines schweren Verlustes, eines Todes, dann auch etwas zu haben, was für mich heilsam ist. Und dann bleibt auch was davon übrig. Wir hatten eine Ausstellung Memento im Kraftfeld der Erinnerung. Da haben wir sogenannte Memorabilia über einen Zeitungsaufruf gebeten, dass die Bürgerinnen und Bürger uns das vorbeibringen. Also was kann das sein? Es kann das Taschenmesser sein des verstorbenen Vaters, das man zeitlebens bei sich trägt. Also auch da sieht man ja, dass die Dinge da auch einen Wert haben. Ja, die sind vielleicht gar nicht wertvoll. Das war eine Karte von einem Rolling Stones Konzert, wo die Tochter eigentlich mit dem Vater nochmal hin wollte, das nicht klappte und sich daraus eine sehr interessante Geschichte entspannte. Oder die Kaba-Dose, also der Kakao-Dose, aus dem der Sohn immer getrunken hat, der verstorben ist. Auch da manifestiert sich Erinnerung und ich glaube, es ist im Individuellen wie im Kollektiven mit dem Verlust von etwas, in dem die Zeit vergeht, die Kulturen sich wandeln, ein Mensch verstirbt, beginnt auch ein Stück weit der Kampf gegen das Vergessen. Viele Dinge verschwinden. Ich weiß nicht mehr, wie die Stimme meiner Großmutter klang, die 1985 gestorben ist. Es gibt keine Aufnahme von ihr. So. Also Dinge verschwinden und wir wollen irgendwie was davon zurückhalten.
Gibt es neue Tabus im Museum, Herr Hess, bei Ihnen?
Nein, ja, was heißt neue Tabus? Es gibt Bilder, die bei uns hängen, die heute tief verstören. Ich habe heute in meinem Vortrag das Thema Gewalt angeschnitten und habe eine Enthauptung des Täufers gezeigt, Johannes des Täufers. Das war eine übliche Darstellung. Es gab den Johannistag, die Kopfreliquie hat als, ja, gegen Halskrankheiten geholfen und so weiter und so fort. Heute haben wir sofort die Bilder vom IS 2015 vor unseren Augen. Ob ich das will oder nicht, ich muss den Besuchern erklären, wofür das steht, wofür diese unsägliche Gewalt von geschundenen, gehäuteten, geköpften, brustabgerissenen Heiligen im 15., 16. Jahrhundert, was das soll, diese Gewaltorgie. Und ich meine, auch das setzt natürlich voraus, dass ich nicht das Christentum heute verstehe, sondern die damalige Praxis, ne, die Compassio, das Mitleiden, dass ein Bild alles unvorstellbare oder darstellbare Leid zeigen soll, das Christus ja für uns auf sich genommen hat und wir quasi im Mitleiden Christus nahe kommen. Also es sind die Bilder, wie ein gutes Spielberg-Film, sollen uns das so unter die Haut bringen, dass wir eben auch wie aus dem Kino gehen. Und ich glaube, das muss man heute erklären. Das ist nicht einfach nur eine Gewaltorgie, die uns dann dieses vermeintlich finstere Mittelalter, das wir so gerne manchmal haben, vor Augen führt, sondern das muss man rekontextualisieren, also einfach im ursprünglichen Zusammenhang deutlich machen. Das heißt nachher nicht, dass ich diese Bilder lieben muss, aber für mich wäre es jetzt kein Zwang, die zu entfernen, weil man das den Menschen nicht zumuten kann. Weil wir haben andere Bilder von Gewalt, die wir uns, ja, in den Filmen Quentin Tarantino, whatever, da wird mit heutigen mimetischen Mitteln wird auch gezeigt, dass es unter die Haut geht. Und vielleicht kann man in der Verbindung auch da Brücken schlagen. Also insofern, Objekte sind natürlich nicht nur Machtausdruck, sondern sie sind auch erklärungsbedürftig. Und für mich sind sie auch immer die Frage, eben, wie komme ich an Menschen von vergangenen Zeiten heran, wie komme ich an Rituale, auch an Beerdigungsrituale, was spielt der Tod für eine Rolle? Wir haben den Totentanz, der das den Leuten tagtäglich vor Augen führt. Es gibt diese furchtbaren Särglein, die man dann aufmacht und so ganz gruselig angeguckt hat. Also das heißt, die Präsenz des Todes war viel unmittelbarer, auch die Aufgabe, einen richtigen Tod zu sterben, vorbereitet zu sein, nicht einfach irgendwo hineinzuschlittern. Und das ist alles nicht so wahnsinnig weit weg. Es muss uns nur gelingen und da kommt manchmal, ist der Fachwissenschaftler einem so ein bisschen im Weg. Ne? Man will das natürlich verstehen und man muss es ein Stück weit popularisieren und natürlich auch in die Gegenwart hinüber eine Brücke schlagen. Und das ist manchmal für einen reinen Akademiker eine echte Herausforderung, wenn man dann natürlich an Zonen kommt, wo wir nicht mehr nur noch fachkompetent sind.
Wenn Sie die Empfindsamkeit ansprechen, also Gewaltdarstellungen, man kann ja das Gefühl bekommen, dass wir weniger belastbar sind, dass wir weniger aushalten, gerade jetzt im Museum. Es gibt ja Triggerwarnungen auch für Studenten vor gewisser Literatur, bei uns noch nicht so extrem, aber in den USA ist es bereits ein großes Thema. Da wird dann thematisiert, dass es den Leser, die Leserin verstören könnte. Sind wir zu einer an merkwürdigen Stellen empfindliche Gesellschaft geworden? Herr Nixon, wie ist da Ihr Eindruck? Das ist ja so ein Bereich, der vor allen Dingen Ihr Forschungsgebiet betrifft.
Also wenn Empfindsamkeit Sensibilität bedeutet, ich finde beispielsweise solche Triggerwarnungen, dass das natürlich auch an das Museumspublikum oder an die MuseumsbesucherInnen eine bestimmte Botschaft sendet. Also man sieht eben nicht nur das weiß positionierte Publikum, beispielsweise bei Triggerwarnungen, wo es um rassistische Darstellungen geht, sondern man sieht eben auch, dass das Publikum divers zusammengesetzt sein kann und dass bestimmte Menschen sich von bestimmten Darstellungen getriggert fühlen, die sozusagen alltäglich Rassismus erleben und vielleicht auch die Entscheidung darüber haben wollen, ob sie sich dem im Museum jetzt in dem Moment aussetzen wollen oder nicht. Und deswegen finde ich, dass eigentlich eine neue Sensibilität und auch eine bestimmte Form der Öffnung eben ein diverses Publikum mitzudenken. Wir versuchen das an anderer Stelle ja auch. Da funktioniert das, finde ich, auch nicht so gut, was Inklusion betrifft, was Barrierefreiheit betrifft. Also die BesucherInnen sozusagen in ihrer Vielfalt anzuerkennen und dann eben auch entsprechend auf die Bedürfnisse einzugehen und zu achten. Wir hatten in Grenzenlos, also der Ausstellung, die ich mitkuratiert hatte, uns ganz bewusst dazu entschlossen, Darstellungen mit Gewalt an schwarzen Menschen, an schwarzen Körpern im kolonialen Zusammenhang nicht zu zeigen. Wir haben uns dann dafür entschlossen, das Bild zu schwärzen und in den Untertitel zu zeigen, was man eigentlich sehen würde. Es waren alles Archivbilder. Und haben dann
Im Untertitel stand es dann, was
genau, da passiert ist. Genau, da stand relativ knapp, das waren meistens die Beschriftungen der Fotos in den Archiven, also beispielsweise Enthauptung. Also das war jetzt auch nicht sehr ausführlich, sondern das war meistens wirklich das, was im Archiv stand, und haben bemerkt, dass wir da sehr vehemente Reaktionen darauf bekommen haben. Und ich finde das sehr interessant. Wir haben das einerseits aus dem Grund gemacht, wie ich gerade geschildert hatte, also um eben schwarze Personen, die ins Museum gehen oder POC, die ins Museum gehen, denen nicht nochmal auszusetzen, ihnen diese Entscheidung zu überlassen. Wir haben das aber auch gemacht, weil wir gesagt haben, es ist auch, die Ausstellung entstand etwa in der Zeit der Ermordung George Floyds. Wir hatten auch gesagt, wir haben sozusagen ein Bildregime, eine Bilderwelt, die so voll ist mit Fotos, mit Bildern von schwarzen Körpern, denen Gewalt angetan wird, die sozusagen passiv dargestellt werden, dass wir das im Museum nicht auch nochmal reproduzieren wollen, sondern wir wollen sozusagen genau mit diesem Zeigen brechen, also dieses, was ich vorhin meinte, zeigen ohne zu zeigen, und das aber gleichzeitig auch zur Diskussion stellen. Wir hatten dann immer eine Kommentierebene und da hatten wir sozusagen genau diese kuratorische Entscheidung auch nochmal erklärt, hatten auch eben nochmal dazu gesagt, dass es uns, weil das auch sehr häufig dann als Rückmeldung kam, wir hätten uns da auch einen Moment der Emotionalisierung genommen. Dann ist aber immer die Frage, Emotionalisierung auf wessen Kosten? Und welcher Blick soll da eigentlich emotionalisiert werden? Und ich glaube, am Ende ist es auch eine Frage, was wir wollen, also was wir sozusagen mit dem Museum als Ganzes auch wollen. Und wenn wir wollen, dass Menschen ins Museum gehen und auch eine medienkritische Haltung entwickeln, übrigens auch eine kritische Haltung gegenüber den Kuratoren oder Kuratorinnen, weil wir ja sozusagen immer entscheiden, was sieht man und was sieht man nicht. Jetzt haben wir das mal genau sozusagen thematisiert, wir hätten die Bilder ja auch einfach weglassen können und wollten gleichzeitig aber eben auch nochmal darauf hinweisen, dass das Mitleid, also auch darüber gibt es ja eine lange Diskussion in der Philosophie, auch jetzt Butler beispielsweise oder Susan Sontag, die eine, finde ich, sehr gute Kritik auch des Mitleids versucht haben zu entwickeln, indem beide sagen, dass dieses von Emotionen auch übermannt werden, dass das nicht unbedingt zu einer besseren Haltung oder zu einer kritischen Haltung führt. Das ganz Ähnliches übrigens hat Brecht auch schon gesagt mit den Kruppwerken, also ein Foto der Kruppwerke sagt uns ja auch nichts über die tatsächlichen Arbeitsbedingungen der Arbeiter in diesen Werken. Und das war uns dann wichtig, dass wir sozusagen, oder dass es uns immer wichtig ist, diese beiden Dimensionen, also diese Emotionalisierung, die funktioniert aber nicht auch ohne eine Kontextualisierung, ohne bestimmte Zusammenhänge auch anzudeuten, die anzusprechen. Das sind auch manchmal komplexe Sachverhalte, die wir dann erklären müssen, kuratorische Entscheidungen, die wir erklären müssen, aber dass es eben nicht nur auf dieser emotionalen Ebene bleibt und dass das Foto dadurch nicht eigentlich nur zu einer Katharsis eines ganz kleinen Museumspublikums führt, aber eigentlich die Gewalt, die auf den Fotos dargestellt wird, dann wieder reproduziert wird.
Da kommt dem Kuratieren natürlich nochmal eine besondere Bedeutung zu, vor allen Dingen dem Offenlegen, in welcher Weise man kuratiert hat.
Ja, da arbeitet man im Team in den allermeisten Fällen. Das heißt, es ist ja mittlerweile keine One-Man-Show oder One-Woman-Show. Man arbeitet im Team und man überlegt sich, was sind die Kriterien, die wir für unsere Arbeit um ein Thema zu bearbeiten, zugrunde legen. Man legt sie offen und bietet damit die Möglichkeit, dann im besten Fall im Vorfeld, dann eben auch im Diskurs nicht nur mit Fachkollegen, sondern mit interessierten Laien auch immer wieder den Austausch zu suchen. Das ist schon zentral geworden. Ja? Das ist vielleicht auch ein Unterschied dieser Frage, wer zeigt was und was wird da gezeigt und ist es den Menschen eigentlich wirklich klar, dass das natürlich alles ausgewählt ist und dass nur ein Bruchteil von dem, was man zeigen könnte, gezeigt ist. Das ist immer auch ein Destillat, das sich da zeigt.
Da hat sich auch ein Stück weit einfach auch bei uns, wir sind ja eher so ein traditionelles Haus, die Vermittlung ist immer gleich von Anfang an mitgedacht. Bei solchen Themen, wir machen nächstes Jahr eine Ausstellung über Horizonte, da geht es im Wesentlichen um Migration. Da sind natürlich Migrantengruppen mit eingeladen, das vorher zu diskutieren. Ich habe Seminare auch gemacht über Genderfragen und werde dann natürlich auch durch den Blick der jungen Studierenden auf Dinge gestoßen, die mir bislang selbstverständlich erschienen, also wo Dinge plötzlich sensibel geworden sind oder problematisch geworden sind. Und dann würde ich aber schon auch, es ist häufig das Wort Deutungshoheit gefallen, was ich nicht aufgeben würde, wäre die Deutungskompetenz. Weil in meinem Fall, wir haben mit kulturhistorischen Objekten zu tun und ich nehme für mich schon auch in Anspruch, auch wenn ich blinde Flecke habe, natürlich in der globalen Kulturgeschichte, aber dass ich weiß, wie man Objekte aufarbeitet, das habe ich ein Leben lang gelernt und ich habe da schon eine gewisse Kompetenz, auf die ich nicht verzichten möchte, gerne im Dialog. Aber das, was im Moment auch ganz stark diskutiert wird, auch in den Kunstmuseen, dass wir dann nur noch öffentliche Räume sind, die wir den Künstlern zur Verfügung stellen, im Freien machen lassen. Kuratieren heißt auch Verantwortung übernehmen. Also dieses Freie machen lassen, das hat auch Grenzen. Und insofern finde ich Partizipation spannend. Aber sie muss immer auch mit wissenschaftlichen Kriterien zusammenkommen.
Vielleicht können wir das so stehen lassen, dass wir sagen, man muss es nicht auf eine bestimmte Art und Weise sehen, aber man darf es auf eine bestimmte Art und Weise sehen und zwar eben auch mit Fachkompetenz und das ist ja eigentlich eine Errungenschaft, dass wir das haben und das auch nutzen können. Das soll den emotionalen Blick auf ein Kunstwerk sicherlich nicht schmälern.
Die Besucher erwarten ja ganz häufig von uns auch, dass man etwas erklärt und ist auch bei Ausstellungen ist es immer sehr schwierig. Ne? Will man sie in ein Parcours zwingen oder nicht? Und manchmal, das ist auch in der Demokratie so, manche wünschen da schon, bestimmter zu werden, weil sie sich sonst nicht orientieren können. Also das ist auch da, das ist ein echt schmaler Grat. Und ich würde sagen, also das Museum ist ja nicht unbedingt jetzt ein Ort des Kulturkampfs, aber des Dialogs und wir können da ganz viel neu erproben. Und ich glaube, die Museen haben sich da geöffnet und sind viel partizipativer geworden und die Museen werden sich genauso ändern wie die Gesellschaft auch und im Moment ist halt der Veränderungsdruck von außen ein bisschen größer, das merken wir in den Museen, aber ich bin da zuversichtlich, dass das auch gelingt und es wird immer Aushandlungsprozesse da geben und auch Reibereien, weil es ist die Auseinandersetzung mit unserer eigenen Vergangenheit und die ist halt nicht nur schön. Die Politiker haben das immer so gerne, dass man da bei irgendeiner Eröffnung, dann zieht man die Kultur wie einen glänzenden Kronleuchter unter die Decke, aber es ist eben auch mit vielen Schatten und Wunden versehen und damit müssen wir auch beschäftigen.
Das war ein sehr schönes Schlusswort, dass wir uns tatsächlich mit diesem Gedanken nach Hause begeben können, dass die Bereitschaft, das haben wir hier gemerkt, in den Museen unglaublich groß ist, sich einer gesellschaftlichen Veränderung zu stellen, damit dabei zu sein, die vielleicht sogar auch selbst anzustoßen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier waren heute Abend. Schönen Abend.